versuche herauszubekommen, wer das ist.
Ja, probier mal rauszufinden, wer das ist. Es ist schwer. Aber es ist eine unfassbar tolle Band, die ich in diesem Sommer live in London gesehen habe. An einem herrlichen Sommertag. Meine Frau hatte keine Schuhe mehr an, weil die hat sie verliehen an eine Freundin, die selbst zu enge Schuhe anhatte. Und dann spielte diese Band, im Vorprogramm übrigens von den Rolling Stones. Und es klingt ein bisschen wie Bob Dylan zwischendurch.
Ja, genau, habe ich auch gedacht.
Aber ist nicht Bob Dylan, viel jünger. Die Band heißt, soll ich es auflösen?
Ja.
War on Drugs.
Ah.
War on Drugs, The War on Drugs. Und da gibt es ein wunderbares Album, das ist War on Drugs Live. Und das erinnert mich immer an diesen wunderschönen, tollen Sommertag.
Sehr schön, dass du solche Erinnerungen immer abrufen kannst.
Ja, mit Musik geht das.
Ja, ich werde dann immer melancholisch, weil ich immer zurückgreife auf die alten Zeiten. Ich höre dann meine alten Kate Bush-Platten und dann denke ich, ach, war das schön damals. Ich ärgere mich darüber, dass ich so alt bin. Bevor wir loslegen, sollten wir uns vielleicht erstmal begrüßen. Hallihallo.
Ja, das machen wir. Diesmal machen wir es in wieder einer richtigen Reihenfolge. Hallihallo, wie geht's dir denn so?
Genau, mir geht's gut. Ich habe was ganz Dringendes, muss ich loswerden.
Ja.
Du kannst dich ja erinnern, dass wir das letzte Mal über meinen iPad-Wurf gesprochen haben.
Mhm.
Wir sprachen über Galas und so. Ich finde es total interessant. Wir sind da irgendwie falsch rübergekommen. Darum muss ich das jetzt, muss ich nicht, sondern möchte ich. Ich habe da auch gleich ein Telefonat geführt, weil ich irgendwie falsch verstanden wurde. Der Geschäftsführer dieser Firma, Reichelt, der war ziemlich böse, weil der gedacht hat, ich würde nachtreten oder so. Und das ist natürlich überhaupt nicht so gemeint gewesen. Und ich habe ihm jetzt gesagt, dass ich das gerne nochmal gerade rücke. Das mache ich auch gerne. Denn wir haben ja eigentlich darüber gesprochen, dass Galas an sich immer ein ganz anderes Business ist, eine Gala-Veranstaltung, als eben eine Show in einem Theater, wo einfach Leute kommen. Und was mir dieser Auftritt gegeben hat, das ist natürlich, sich selber, bevor man eben auf die Bühne geht, noch einmal neu zu sortieren und zu sagen, hey, die Leute haben es verdient, dass du die gut unterhältst. Lass mal den Stress jetzt vor der Tür, sonst passiert eben was. In diesem Falle flog eben das iPad. Aber mitnichten und auf keinen Fall habe ich natürlich gemeint, diese Veranstalter dazu verunglimpfen oder sonst irgendwas. Ich hatte Probleme mit der Technik.
Ich meine mich doch zu erinnern, also sehe ich genau wie du. Also das Thema war ja, dass, ich glaube, ich hatte das gesagt, dass wenn man zu einer Gala geht, ist einfach was anderes, als wenn Menschen Eintritt bezahlt haben, um zu einem Konzert, zu einem Event zu kommen. Denn die dort sitzen, manche von denen, und das ist total okay und das gehört zu dem Geschäft mit dazu, und das muss man sich als Künstler vorher überlegen, ob man das macht eben oder nicht, manche von denen sitzen einfach da und quatschen und essen. Wenn du es schaffst als Künstler, die Hälfte auf deine Seite zu ziehen, die richtig Bock haben, dir zuzuhören und denen alles zu geben, und das hattest du, glaube ich, so auch gesagt, dann hast du ja schon alles erreicht, was man da erreichen kann. Und die Stimmung war ja wohl, hattest du ja auch gesagt, war ja super. Und die Leute fanden das alle toll. Das ist ja nur dein Anspruch, der sozusagen in die Hose gegangen ist. Und die Wut über dich selber, aber doch nicht über die Veranstaltung, hatte ich nicht so verstanden.
Nein, also sie haben das so falsch verstanden. Also Grüße gehen jetzt nochmal raus an alle Mitarbeiter der Firma Reichelt und auch an den lieben Chef. Und das tut mir sehr leid, dass das irgendwie dann anscheinend falsch rübergekommen ist, aber das wollte ich mitnichten sagen. Themawechsel, Angst. Also wenn du sagst Angst, das hat in dem Unternehmen übrigens, glaube ich, keiner. Das war eine sehr lustige Horde. Vor 2 Jahren bin ich ja schon mal aufgetreten und da war das auch so. Aber es ist ja nicht einfach, der Angst zu entkommen. Denn heute Morgen, ich habe jahrelang NDR Info gehört. Und zwar kann ich sogar datieren vom Jahre 2012 bis vor einem Jahr oder so. Und dann ging mir das tatsächlich wirklich auf die Nerven mit dieser Genderei und die Themen, die die hatten. Und jetzt, ich habe in meiner Dusche leider nur diesen einen Sender. Wenn ich morgens aufstehe, ist das so ein Ritual. Ich höre diesen Sender und mache den an. Und es ist tatsächlich wirklich so, ich habe ihn 3 Minuten an und es geht immer um Klima, Ismus, Gedöns. Heute war das Thema der Reichsbürger, was auch völlig lächerlich ist. Und Aber jetzt werden die neuen Zahlen für was weiß ich was bekannt gegeben. Also Corona, uns bleiben jetzt also allmorgendlich keine Zahlen zum Gesundheitszustand der Nation erspart. Jetzt werden alle Grippezahlen aufgezählt und alle Atemwegserkrankungen von Kindern aufgezählt. Ich nehme an, demnächst kommen noch Bindehautentzündungen, Gelenkbrüche und was weiß ich dazu. Was soll der Scheiß? Das ist auch diese Angstmacherei, diese Hysterie zu behalten. Laut Informationen sind die Zahlen aus den Kinderkliniken ja auch nicht richtig gewesen, denn man hat ja nur 9% aller Kinderkliniken gefragt, als man von einer Überlastung der Kinderintensivstationen sprach. Es sind ja nur 9% der Kliniken gefragt worden. Ich kann das noch nicht mal belegen. Was ich aber sagen kann, ist, dass mich das alles nicht interessiert. Sorgt einfach dafür, dass das Gesundheitssystem vernünftig funktioniert und dann ist es gut. Sorgt einfach dafür, dass das Bildungssystem in Ordnung ist und dann ist es gut. Sorgt dafür, dass die Leute vernünftiges Geld bekommen und dann verdienen und sich davon was kaufen können, was leisten können, dann ist es gut. Bescheißt die Leute nicht, korruptiert nicht. Ich sage ja nicht umsonst, Politiker sind Lobbyisten mit Korruptionshintergrund, haben wir ja jetzt auch in Europa wieder gesehen, mit den Masken haben wir es auch gesehen. Und wenn ihr das alles richtig macht und eine verantwortungsvolle Politik und die Warnungen und auch die Warnungen hört und nicht erst einordnet, aus welcher Richtung diese Warnung kommen, sondern einfach auf die Warnungen auch mal hören, diskutieren und reden, dann habt ihr zufriedene Bürger und dann braucht ihr euch nicht drei vergnatterte Reichsbürger aus dem Ärmel ziehen, um gegen irgendwas zu kämpfen, was ablenkt von eurer beschissenen Politik. Das muss jetzt einfach mal wirklich mal raus. Es ist unglaublich, was ich da, diese Nancy Faeser hat eine absolute Klatsche, dass die Hexenverbrennung wieder einführen will und kurz vor Anne Will dann doch wieder umknickt. Wenn die Rechten sagen, das ist nicht in Ordnung, dass da drei Reichsbürger dass ein ganzes Volk in Schutz, in Haft genommen wird, weil drei durchgeknallte Adlige mit einer Jacke der Marke Gauland durch die Gegend laufen. Wenn die Rechten sich darüber aufregen, dann sollten die Linken auch die Fresse halten, wenn sich irgendwelche Leute mittlerweile schon Sekundenkleber mit Sand mischen und mit einem Presslufthammer von der Straße geholt werden müssen. Und das zu verharmlosen, ist auch das Allerletzte. Also, liebe Politik, liebe Leute da oben, macht einfach vernünftige Politik. Dann braucht ihr keine Angst haben vor Linken, Rechten. Oder das neue Wort ist ja, hast du es gehört, Salatbar-Extremismus.
Weißt du, das war jetzt ein Vortrag der meisterlichen Art, da feiere ich dich direkt für. Du wirst als Kommunikationsminister der neuen Regierung, egal ob das Reichsbürger sind oder wer, wirst du auf jeden Fall sofort eingestellt. Da muss man nicht drüber diskutieren.
Mir alles so auf den Sack, weil letzten Endes, das interessiert Lieschen Müller überhaupt nicht. Und diese ganzen Experten, die irgendwo in den Show und diese neuen Shows rumsitzen und diskutieren, das interessiert Lieschen Müller nicht. Die möchte einfach eine warme Butze haben und die haben wir jetzt nicht, weil wir nicht genug Strom haben. Und woran das liegt, ist mir im Prinzip auch scheißegal. Vorher haben die Leute alle gesagt, die Regierung, die vorher war auch alles Kacke mit wir schaffen das. Wer ist überhaupt wir? Das kommt ja auch dazu. Wir schaffen das und wir sind bunt und wir sind vielfältig. Wer ist denn dieses Wir?
Soll ich dir sagen, wer wir sind? Wir sind die größte Flachpfeifen-Nation 2022. 2022 wird in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland das Jahr sein, in dem die Deindustrialisierung und der Untergang von ungebildeten Predigern nach vorne getrieben wurde. Und für mich das eigentliche Drama findet, glaube ich, ganz woanders statt. Das eigentliche Drama ist flächige, großflächige Dummheit, die es so noch nie gegeben hat. Und diese Dummheit, und das kannst du dir vorstellen, wenn du eine Tischlerwerkstatt hast und jetzt stellst du drei Tischler ein, weil du ein Haus bauen willst. Und jetzt kommen da drei Tischler dahergelaufen von sonst wo, die weder Tischler sind, noch dass sie Bier holen können, noch dass sie die deutsche Sprache sprechen, noch irgendwas. Und die kriegen aber jetzt erstmal schon mal Kohle. Und zwar richtig. Die kriegen 10 Mille jeden Monat. Den Vertrag hast du blöderweise mit denen gemacht. So. Jetzt kann ich dir eins sagen. diese drei völlig ahnungslosen Vollhongs in deinem Unternehmen, was darauf baut, dass man gerade in gerader Linie Balken schneidet, schnitzt, macht, tut, einpasst und so weiter, in bestimmten Arbeitsschritten, in ganz normalen Prozessen, die man überall nachlesen und lernen kann, wenn man denn gelernt hat, haben die aber nicht. Und jetzt sind die da und kriegen das erste Mal in ihrem Monat 10 Mille. Dann merken sie, wie geil das ist, diese 10 Mille zu kriegen. Dann stellen sie fest, dass in dem Vertrag auch noch drinsteht, du kriegst auch noch ganz viel Geld weiter. Und eigentlich gibt es auch ganz wenig Gründe, dich rauszuschmeißen, außer wenn irgendwelche Menschen von außen mitkriegen, dass du Scheiße baust. Dann könnte das irgendwann, lange Zeit später natürlich erst, könnte das rauskommen oder im Rahmen eines Versicherungsfalls, vielleicht könnte das zu deiner Kündigung führen, aber ansonsten nicht. Weißt du, was die alle machen? Die machen alle das Gleiche. Die machen genau das, was die Bundesregierung macht. Lügen, betrügen, drücken, wegdrücken, alles. Was meinst du denn, warum zum Beispiel alle über offene Grenzen reden? Der Hauptgrund, warum die Grenzen offen sein sollen, sind, damit die deutschen Politiker sagen können, ach, ist nicht mein Gebiet, muss ich mich drum kümmern, gehe ich nach Brüssel, ist doch alles offen. Weil wenn du nämlich ein Land hast, wo Grenzen sind, bist du verantwortlich für das, was innerhalb deiner Grenzen passiert. Und diese Verantwortung wollen die nicht. Das Gleiche gilt für alle anderen Themen, alle. Die Klima, das gibt den Zusammenhang zwischen CO2 und Erderwärmung nicht. Nachgewiesen, 1100 Forscher, nachgewiesen, haben sie vorliegen, nachgewiesen. Das werden sie nicht hören wollen, weil sie ja schon ganz andere Richtungen eingeschlagen haben. Das Gleiche gilt für Corona. Da muss die AfD Tom Lausen einladen, weil es nämlich kein anderer macht von diesen Vollhongs und muss sich von dem Analysten, total neutraler Wissenschaftler, Analyst, ein Mann, der mit Zahlen lebt, ja, und arbeitet, da muss der in einer AfD-Pressekonferenz erzählen, warum diese ganze Corona-Nummer ganz furchtbar, furchtbar, furchtbar nach hinten losgegangen ist. Und zwar gar nicht, wie es inzwischen ja selbst diese Corona-Fans und Lauterbach-Freaks behaupten, ja, es sind ja gar nicht so viele Fälle, es sind ja gar nicht so viele Tote. Tom Lausen sagt einfach, pass auf, weltweit gibt es Regeln bei Einführung von Medikamenten. So und so viel kritische Fälle, stopp, rauskriegen, was das ist, analysieren, Zahlen, Fakten, Daten auf den Tisch und dann kann man weitermachen oder nicht weitermachen. Das Risiko kalkulierbar machen, erkennen, kalkulierbar machen. Alles das tun sie nicht. Sie wollen nur eins, schwammig durch die Gegend eiern, sich selbst die Taschen voll machen, immer mehr fressen, bis sie platzen und das war's. Und dann, wenn du kurz vorm Platzen sagst, du bist aber dick geworden in letzter Zeit, dann sagen sie auch noch Bodyshaming, weil sie erfinden nämlich ständig neue Begriffe, für die das Versagen irgendwie in ein schönes Gewand packen. Da sind sie Weltmeister drin. Also dieses Hochrisikotechnologie. Was ist eine Hochrisikotechnologie? Das ist eine Technologie, die im Verhältnis zu dem, was sie leistet, sehr riskant ist. Das ist Bullshit, weil dann ist die Sonne nämlich blöderweise auch eine Hochrisikotechnologie. Und da wollen wir ja gerade, das haben sie auch wieder, super Geschichte, Kernfusion gelungen, ja. Jetzt sagt doch tatsächlich im Fernsehen unwidersprochen der deutsche, was war es, Energieminister oder so, sagt er, ja, in 10 Jahren haben wir die Technik hier am Start. Das ist so ein hanebüchender Unfug. Und diese ganzen Vollpfosten und Vollpfeifen, und du kannst es 1:1 mit deiner Tischlerei vergleichen, die können nicht mal ein verkacktes Brett schneiden. Punkt. Das ist das Problem. Und es gibt, was auch toll ist, weißt du, dass es inzwischen 3 Wahrheiten gibt?
Ach.
Früher waren die 3 Wahrheiten immer deine Wahrheit, meine Wahrheit und die Wahrheit. Heute ist es so, es gibt eine tatsächliche Wahrheit wahrscheinlich irgendwo, dann gibt es eine kommunizierte, gebastelte Wahrheit und dann gibt es die gefühlte Wahrheit. Und ich glaube, dass die, also gefühlte, deine persönliche Wahrheit. Und die gefühlte Wahrheit war noch nie, und das merkt natürlich jeder normale Mensch merkt das, war noch nie so weit entfernt von dem, was kommuniziert wird, als heute. Es wird kommuniziert, dass wir alle woke sein wollen. Bullshit! Wie wir wissen von der großen Umfrage von diesem großen Konzern, 0,5% der Deutschen haben diese ganze Woke-Bewegung, diesen ganzen Schmuddelkram da, den keiner haben will, halten das für wertvoll und sinnvoll. 0,5. Reden wir über Klima. Auf der Karte, es gibt eine Karte, wo die Nachhaltigkeit der Energiegewinnung dargestellt ist. Ne? Da ist braun auf dieser Karte, ist das ist das Schlimmste. Da ist die dreckigste Energie, wird da gewonnen. Deutschland ist braun. Punkt. Und zwar auch politisch sowieso, von dem, wie sie sich da oben verhalten, sind ja alles die braunen Werkzeuge, die sie anwenden. Aber tatsächlich ist es so, dass zurzeit wir zu den größten Schmutzfinken der Welt gehören. Das ist so absurd, sich hinzustellen und zu sagen, wir wollen die Welt retten, wir ändern alles. Und dann sind wir die größten Schmutzfinken. Die Welt ist tatsächlich durchgescheppert und das Irrsinnige ist das, und das verstehe ich eben nicht, wenn ich doch als normaler Mensch merke, alle erzählen mir, das ist so und so, aber in meinem Umfeld sagt es keiner. Ich war neulich bei einer Veranstaltung von einer, wie man sagen, so eine Kaufmannschaft, oder da sind so Geschäftsführer und Firmeninhaber und so sind da zusammen und tauschen sich auch immer zum Jahresende aus, so zur Entwicklung der Wirtschaft und so. Ich habe keinen einzigen gefunden, keinen, der nicht meiner inzwischen transphoben, nazifreundlichen, weiß ich nicht was Gesinnung ist. Keiner von denen hat im entferntesten irgendwo eine andere Meinung gehabt als ich, was die Politik angeht. Und ich glaube, dass das jedem Bürger so geht. Und genauso wie ich natürlich auch in meiner Blase lebe, leben, glaube ich, diese paar Vögel, diese ungebildeten, vollgefutterten Vögel in Berlin, leben auch in einer Blase. Und diese Blase wollen sie gerne möglichst erhalten. Und deswegen will Frau Faeser zum Beispiel, dass man seine Unschuld beweisen muss, anstatt dass man schuldig gesprochen wird aufgrund von Taten. Deswegen werden Wohnungen durchsucht, deswegen werden hier Reichsbürger, auch ganz geile Nummer, die jungen Grünen haben heute ein Bild veröffentlicht über die Waffen, die bei dem einen Reichsbürger gefunden wurden. Ne? Der Mann hat einen Jagdschein. Es ist ganz normal, dass der Waffen hat. Und dass ein Reichsbürger, ob der einen Waffenschein haben muss, darüber kann man diskutieren, was diese Clowns da machen. Und wunderbarer Ausdruck, was die Kleidung angeht übrigens. Ich fand es ein bisschen auch Honecker-Style so. Weißt du, Honecker auf der Dacia. Aber tatsächlich, der eine Typ ist Jäger. Und als Jäger hast du Langwaffen und du hast auch eine Kurzwaffe für den Fangschuss, wenn das Wild da zuckend auf dem Fußboden liegt. So, deswegen hat er die Waffen gehabt. Und dann hinzustellen und zu sagen, sie waren schwer bewaffnet. Ungebildetes Pack. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn.
Ja, es ist echt und die Erfindung der Worte, da muss ich nochmal auf meinen Salatbar-Extremismus zurückkommen. Das ist wirklich ein Wort. Das ist neulich bei Anne Will. Ich habe gedacht, das glaube ich jetzt nicht. Anne Will sitzt da und die reden oder Maischberger, ich weiß gar nicht. Irgendeine dieser Sendungen, fünf Stühle, eine Meinung. Und dann ist es Salatbar-Extremismus. Und ich dachte, erwachsene Menschen unterhalten sich jetzt über den Begriff Salatbar-Extremismus. Ja. Wo kommt dieser Begriff her? Der kommt aus Amerika, weil man für den neuen Extremismus keinen Begriff mehr findet. Weil der neue Begriff ist, also der neue Extremismus ist, das sind Leute, die sich aus allen Krisen was nehmen. Also die nehmen sich ein bisschen Verschwörung von Corona, ein bisschen Verschwörung von Klima, ein bisschen Nazi und mischen sich das so zusammen, wie ein Salat an der Bar. Und weil sie für diese neue Art des Extremismus, ich würde ja sagen, diese neue Art des Extremismus ist einfach Unzufriedenheit mit der Politik. Darum haben sie jetzt diesen Begriff kreiert, Salatbar-Extremismus. Und natürlich finden sich auch gleich wieder Experten und Leute, die sich mit diesem Thema auskennen und darum faseln. Und trotzdem bleibe ich dabei, dass es Lieschen Müller und auch mich überhaupt nicht interessiert. Das Einzige, was mich momentan wirklich interessiert und was mich sehr umtreibt, ist, dass man jetzt bekomme ich, nach dem, was die Faeser da versucht hat durchzuziehen und nach diesem Affentheater, was sie da machen, bekomme ich tatsächlich wirklich Angst, weil die Grünen, die sitzen überall, die haben ihre Leute überall reingesetzt, alles wird reglementiert, alles wird schweineteuer, die Energiekosten gehen hoch, man weiß wirklich vor Sorge nicht mehr, was man machen soll. Bei uns zum Beispiel, die Butze ist auch kalt. Ich habe jetzt noch nicht gefragt, das muss ich vorweg schicken, muss nachher mal die Firma Meier anrufen, die sind hier nämlich für die Heizung zuständig, ob ich die überhaupt kriege. Die Frage ist, ob man die überhaupt kriegt. Das ist ja nachher auch schon, du hast noch nicht mehr angerufen, du traust dich gar nicht mehr anzurufen, weil du denkst, Fachkräftemangel, kommt da überhaupt einer? Und alles unter diesem Deckmantel der, wir wollen ja die Tollen und die Guten und die Tollen, wir alle und wir schaffen das und wir und...
Und je mehr Angst sie verbreiten, ne, je mehr Angst sie verbreiten, das haben sie auch gelernt bei Corona, das war wie ein Learning-Tool, je mehr Angst sie verbreiten, desto mehr Angst hat das Volk, je mehr Angst das Volk hat, desto folgsamer ist es und desto verzweifelter ist es und hofft darauf, dass die Mama-Regierung das irgendwie klärt. Das Tolle ist das, ich habe da noch zwei wunderbare, schöne Sachen, die da gut reinpassen. Und zwar erstens, es sagt ja auch keiner was dagegen, dass Luisa Neubauer und ihre Friday for Future-Kollegen richtige Israel-Hasser sind. Also in diesem Land, in Deutschland, ist es ganz normal und völlig in Ordnung, wenn man Palästinenser oder die palästinensische Politik feiert, Anschläge feiert, wenn man das Gewaltverhalten der Palästinenser feiert und gleichzeitig die Israelis hinstellt als ein ganz furchtbares, böses Volk. Ist in Deutschland absolut total, alles kann, ist völlig in Ordnung, dürfen die Friday for Future Leute so machen. Das andere ist, für mich der Lacher, aber passt genau ins Thema, der Lacher des Tages ist ja wieder mal Karl Lauterbach.
Was hat der denn schon wieder
vor? So geil. Er hat auf Twitter geschrieben, und ich meine, man muss dem Mann auch irgendwann mal dieses Twitter wegnehmen, weil er versenkt sich ja am laufenden Band selber. Aber inzwischen ist auch das egal, weil auch das ist ja wie, ob man hier gegen Juden was sagt oder macht, alles das, es gibt ja keine roten Linien mehr. Er hat jetzt gesagt, und das ist kein Witz, das kannst du bei Twitter so nachlesen, bei ihm, in seinem Account, der Virus hat sich in eine Sackgasse mutiert. Hat er wirklich gesagt. Weil natürlich alle sagen, du Vollpfosten, was erzählst du uns denn da von wegen, was hier alles passiert und was passiert mit dem Corona und die schlimme neue Variante und bla und hin und her. Die Leute haben leider alle grippale Infekte, weil sie keine Abwehrkräfte mehr haben, weil sie mit dieser scheiß Maske rumgelaufen sind. So, jetzt war er ein bisschen im Druck. Jetzt hat er gesagt, ja, da hat sich der Virus in eine Sackgasse mutiert. Ich meine, wer sich sowas ausdenkt, der muss wirklich einen an der Waffel haben. Und das Ding ist das, er hat dann danach gleich geschrieben, aber man darf nicht vergessen, wer mehrfach Covid-Infektionen hat, dessen Gehirn leidet und schrumpft. Und dahinter hat er eine Studie gepackt. Jetzt habe ich mir mal die Mühe gemacht, mir diese Studie anzugucken. Steht da gar nicht drin. Da steht drin, dass bei Long-Covid, dass Long-Covid sozusagen auch auf die Gehirnfunktion gehen kann. So, das ist ein Teil dieser Aussage dieser Studie, dieser einzelnen Studie, also ein Einzelfall. In deutschen Rechts würde man sagen Einzelfall, wieder ein Syrer, der in der Gegend mit dem Messer rumgefuchtelt hat. So Einzelfall. Das ist auch so eine Einzelfallbetrachtung, aber er hängt inzwischen Belege an seine Aussagen ran, die gar nicht stimmen. Und er denkt, die Menschen sind so blöd, die können kein Englisch, weil es Englisch gewesen, ne, und können das nicht verstehen, was da drin steht. Steht da nicht drin. Das, was er behauptet, steht da nicht drin. Was machen wir jetzt?
Ja, ich weiß es nicht. Dagegen anreden.
Ja. Wollen wir mal über Restaurantpreise reden, wenn wir schon mal dabei sind?
Ja, aber dass du überhaupt die Zeit hast, in ein Restaurant zu gehen. Ich habe überhaupt nicht die Zeit.
Also es ist ja Vorweihnachtszeit und da geht man ja auch so mit Geschäftskollegen und Freunden einfach mal auch gemeinsam ins Restaurant. Wie eigentlich früher, wie jedes Jahr, einfach macht man das mal aus Geselligkeitsgründen. So. Und dann waren wir neulich in einem Restaurant und dann gucke ich die Karte an und ich habe so, man hat ja so ein Gefühl, also so ein Gefühl für Essenspreise. So, ich mache mal mit dir einen Test. So schön jetzt Grünkohl essen in einem Restaurant, in einem gut bürgerlichen Restaurant. Wir reden über gut bürgerlich, wir reden nicht über 6 Sterne oder so, sondern wir reden über ein gut bürgerliches. Was denkst du, was kostet so ein schöner Grünkohl mit der Wurst und ordentlich Senf dazu? Was kostet?
Oh, das ist aber dünn, das kann ich. Ich bin preislich auch nicht gut, aber ich würde, also mir fällt jetzt ein 16,80 Euro.
Finde ich richtig ein fairer Preis, guter Preis. Also auch für mich, ich war so bereit, ich war so in dem Bereich 1950 war ich so. Ne? Ist ja auch in D-Mark gerechnet fast 40 Mark. Und ich finde, das ist so, dass, ja, so ist es so. Also, wir waren neulich im Restaurant, Grünkohl mit süßen Kartoffeln, wie es hier in Hamburg gegessen wird, 36,50. Pass auf. Und dann gucke ich mir das an und denke, boah, das ist aber echt teuer. Dann kommt das Essen. Dann ist das, die Menge Grünkohl entspricht ungefähr dem, in der Größe eines, kennst du diese gelben Post-it-Blöcke?
Ja.
So viel war das ungefähr. Also im Prinzip 4 gute Esslöffel. So, habe ich echt gedacht, wow. Dann waren wir wieder essen. Da gab es eine Hummersuppe. Mit wahlweise mit Hummereinlage oder mit Büsumer Krabbeneinlage. Die Büsumer Krabben, also mit Büsumer Krabben 26,50 für eine Suppe und mit Hummereinlagen 32,50. Dann kam die Suppe an den Tisch. Die Suppe war so viel, wie in diese schöne Kaffeetasse reinpasst. So viel Suppe war das. Da waren ordentlich Krabben drin, gar keine Frage. Ich habe natürlich die billige Variante genommen mit den Krabben, aber. 28,50 für eine Suppe? Dann Nachtisch. Ein Nockerl-Eis. Ich so, was ist ein Nockerl? Also eine Kugel. Nee, ein Nockerl ist eine.
Also mit neue Maßeinheit für eine
ja,
Kugel.
Aber das ist ernsthaft, ja. Das ist so mit so einer länglichen Kelle aus dem Eisdings rausgezogen. Ist so eine längliche Kugel. Ach ja. So. Aber also inhaltsmäßig ist es die Hälfte von dem, was normalerweise eine Kugel ist. So, 5 Euro, 10 Mark. Und da muss ich ehrlich sagen, und es gibt natürlich also gar keine Frage, und da wollte ich mal sagen, jeder, der uns zuhört, man vergisst manchmal, wie wichtig Google-Bewertungen sein können. Und ich glaube, gerade was Restaurants angeht, also wenn man in einem Restaurant war und wurde toll behandelt, hat leckeres Essen bekommen und zum fairen Preis, dann sollte man bitte unbedingt eine Google-Bewertung schreiben. Weil, ich kann das sagen aus eigener Erfahrung, ich habe das auch fahrlässig betrieben, aber dann immer auch, also wenn es dann angemessen war, habe ich es dann schon gemacht. Was das bewirken kann, habe ich gesehen anhand einer Bewertung von mir von einem Waffenladen, ist kein Witz. Da wo ich in dem Schießclub, in dem ich bin, da gibt es auch einen Waffenladen. Und die sind wirklich sehr, sehr freundlich und beraten dich sehr gut und machen keinen Druck. Und du kannst alles ausprobieren, was wirklich selten ist in dieser Branche, ja, muss man sagen. Hat auch damit zu tun, dass neben dem Waffenladen gleich die Möglichkeit ist, auf eine Schießbahn zu gehen. So.
Dann habe ich das gleich neben alles ein Krankenhaus. Nee,
das ist in der Nähe da. Und dann habe ich diesen Laden bewertet und habe geschrieben, wirklich fair und bla und hin und her, habe 2 Fotos reingemacht. Ne? Jetzt kriege ich jeden Monat von Google so einen Bericht. Herzlichen Glückwunsch. Wieder 10.000 mehr, die das gesehen haben. Aber was? Wenn ich sonst was bewerte, sind das 300-400 Leute, die das sehen. Ja, diese Waffenladenbewertung haben inzwischen, ich glaube, 40.000 Menschen angeguckt.
Also insofern... Das sind alles Reichsbürger.
Wahrscheinlich, das sind alles Reichsbürger. Aber ich glaube tatsächlich, es wäre schön, wenn jeder ein gutes Restaurant mit fairen Preisen, und ich verstehe total, dass man die Preise auch ein bisschen erhöht hat und so, gar keine Frage, aber ist immer Grünkohl in Mikroportionen zum Schweinepreis, das gehört sich nicht.
Ja. Ja, das ist schon schockierend. Also wir waren lange nicht essen. Ich wüsste das gar nicht. Wie da die Preise.
Es geht.
Bei mir ist es ja immer, wenn ich auf Tour bin, gibt es ja immer Schnittchen. Also Schnittchen, wie man die so macht. Früher war ich, habe ja nicht so gerne Gedönsschnittchen mit Tomaten, Mayonnaise und was weiß ich drauf, sondern ich habe gerne Dickbutter und 2 Scheiben Gouda-Käse. Old Amsterdam, super. Ja, das ist fantastisch.
Herrlich.
Und jetzt sind wir aber dazu übergegangen, weil wir tatsächlich sehr routiniert sind auf Tour, dass wir jetzt Essen kriegen. Das ist natürlich dann auch immer so Bringdienst und Schnelldienst und so. Und das gefällt mir eigentlich gut. Da komme ich super mit zurecht. Es endet dann immer in Pizza, Bolognese oder sowas. Aber das hat eben Bringdienst. Dass wir wirklich mal uns schick angezogen haben und essen gegangen sind, das haben wir... Im Sommer mal einmal gemacht. Aber ansonsten.
Aber es ist eigentlich was Schönes. Ne? Essen gehen ist eigentlich was Schönes. Also zusammen essen gehen ist schon was Schönes. Aber es macht halt überhaupt keinen Spaß, wenn, also jetzt mal, ich muss jetzt auch nicht jeden Cent natürlich umdrehen und so. Will mich da jetzt auch nicht da rauswürgen, wie schwer das für andere Leute sind, die vielleicht auch dann weniger Geld haben und so. Aber ganz ehrlich, also als Gastronom, es gibt ja Hemmschwellen für mich. Es gibt auch tatsächlich auch selbst mit Luxusartikeln gibt es für mich Hemmschwellen. Also es gibt irgendwo Grenzen. Und diese Grenzen sind im Moment gerade flächig. In ganz vielen Bereichen sind die komplett auf den Kopf gestellt. Das siehst du ja auch an manchen, also ne, Taylor Swift, Eintrittskarte in Las Vegas im Stadion. Wenn du vorne sitzen willst, kostet $12.000. Ich meine, und es gibt anscheinend, ja, sonst wäre es ja nicht so, gibt es ja Leute, die das bezahlen. Insofern, ich will mich da nicht beklagen, ich finde es nur irre. Also ich würde es nicht machen, aber es ist genau wie die Diskussion, ne? Warum verdient der Fußballspieler XY 30 Millionen im Jahr? Ja, deswegen, weil so viele Leute sein Shirt kaufen und weil sie ihn so geil finden und weil er so super spielt und weil das dem Verein hilft. Das würden sie die 30 Millionen nicht bezahlen. Ungerecht ist das nicht, aber es ist irgendwie schräg.
Ich muss nochmal zurückkommen jetzt
Tom Lausen.
Ja, ich habe mir das nicht angesehen, weil ich natürlich wieder keine Zeit hatte. Ich habe aber bei Twitter, weil ich ja ab und zu bei Twitter bin, ein paar Reaktionen gesehen. Irgendwer, das ist jetzt wirklich Schwurbeln, was ich mache, aber ich möchte es trotzdem sagen. Irgendwer von der Regierung, irgendein Institut hat doch gleich ein Statement rausgegeben dazu und hat gesagt, sie lassen sich von diesen Zahlen nicht beeindrucken, weil die Zahlen falsch interpretiert werden, war, glaube ich, der Begriff.
Mhm.
Und das ist das Trick. So oder ist das nicht so?
Ja, guck mal, deine Schreiner, die wir vorhin als Beispiel hatten, in deiner Schreinerei, die ja keine Ahnung haben, ne, die stellen sich hin und sagen, das Holz, was geliefert wurde, war nicht gut.
Ah ja.
Und jemand, der keine Ahnung hat, das von außen betrachtet, der sagt, naja, gut. Und du als Fachmann sagst, Freunde, habt ihr sie noch alle? Also in dieser, wie gesagt, es ist traurig, ich finde es ganz schlimm. Und da sieht man auch, dass die besonders die Grünen, aber die Bundesregierung insgesamt, sie sind der Nährboden für Extremismus. Absolut. Und zwar auf der linken Seite, genau wie auf der rechten Seite. Und die Reichsbürgergeschichte überhaupt, dass das so ein Thema ist und so. Das ist alles nur einzig und allein denen zu verdanken. Und dass die AfD, ich meine, auf der einen Seite demokratisch gewählte Partei, nicht verboten, 15% der Bevölkerung hinter sich, mit steigender Tendenz, muss man auch sagen. Was ist der Grund? Der Grund ist die Bundesregierung und das Verhalten der Bundesregierung und die Arbeit der Bundesregierung. Aber dass die Tom Lausen einladen und die einzigen sind, die gerade Corona-Aufarbeitung betreiben, wobei Herr Kubicki ist jetzt auch gerade eingestiegen so ein bisschen und hat gesagt, man muss jetzt langsam was tun. Das hat mich sehr beruhigt, ehrlich gesagt. Aber da, bei dieser Pressekonferenz war es die AfD. Und Tom Lausen hat zu keinem Zeitpunkt in dem ganzen Gespräch gesagt, es ist so. Er hat gesagt, das und das sind die Fakten, das und das haben wir, das sind die unterdrückten Zahlen, das sind die Sachen, die nicht geliefert wurden, vorsätzlich und fahrlässig nicht gelieferte Zahlen. Dann die Zahlen, die geliefert worden sind, analysiert, aufgeschlüsselt, ganz klar gesagt, guck mal, im Jahr 18 sind so viele Menschen gestorben, 19 so viel, 20 so viel und der Zusammenhang mit der Impfung. Jetzt sagt der Kubicki, hat gestern gesagt, dass jetzt alle Todesfälle untersucht werden sollen, nachdem übrigens ein Pathologe, ich weiß nicht mehr genau wo, in Würzburg vielleicht oder Wuppertal, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ein Pathologe hat jetzt veröffentlicht die Zahlen, dass wohl 30% der Gestorbenen in Verbindung mit Impfung zu bringen sind. Ich meine, 30%? Ein Drittel der Menschen, die gestorben sind, da ist die Impfung vielleicht schuld. Das Ding wird weiter verimpft. Der Impfkasper Lauterbach gibt weiter Empfehlungen, dass man das machen muss. Die Bevölkerung, und ich bin ja selbst betroffen, also ich habe da mir dreimal Zeug reinspritzen lassen. Ich bin komplett entsetzt, komplett verunsichert und finde das ganz, ganz furchtbar, wie sehr man sich und wie vorsätzlich man sich der Analyse entzieht. Und dann sagt man eben so Sätze wie, ja, der hat die Zahlen falsch interpretiert. Das stimmt nicht. Du kannst das, also wenn du es dir anhörst, dann hörst du sofort, er sagt, wie es ist. Er zeigt die Zusammenhänge, er zeigt die möglichen Zusammenhänge und er sagt auch, was fehlt vor allen Dingen. Das Hauptproblem ist, dass wir ja fast das einzige Land der Welt sind, wo es keine Zahlen gibt. Sie haben die Zahlen nicht. Sie haben alles getan, um von Anfang an die Analyse dieses Medikaments oder dieser Art von Medikament zu hintertreiben. Und das ist denen vorzuwerfen. Und das macht mir Angst. Mir als Geimpften macht das Angst.
Ja, ich versuche das tatsächlich so ein bisschen nach dem Motto, naja, sind wir halt geimpft, im Moment geht es ja noch gut. Also so. Ja. Also was mir ja mehr Angst macht, tatsächlich, wenn man hier über Angst spricht, dann ist es tatsächlich wirklich die Angst davor, dass irgendwie nichts entspannt wird, dass einfach alles zur Krise aufgebaut wird, egal was es ist, und dass viele dieser Krisen auch verschuldet sind. Selbst verschuldet sind und hausgemacht sind und dass wir nicht das Personal haben, diese Krisen zu lösen. Und du merkst es ja auch auf der Straße, dass die Leute einfach alle genervt sind und gereizt sind. Es wird dauernd gehupt. Überall sind, tatsächlich stelle ich auch fest, überall sind Krankenwagen, dauernd hast du Polizeiautos auf der Straße. Es irgendwie kollabiert im Moment gerade wirklich alles. Also und die sitzen dann da und reden über Salatbar-Extremismus.
Wenn dein Volk friert und leidet, wie kann man dann über Gendern diskutieren? Wie kann man, wenn dein eigenes Volk, deine eigene Familie, wenn sie leidet und es ihr schlecht geht, wie kann ich dann anfangen, einen Streit bei Nachbarn zu schlichten? Ich meine, so einfach muss man es mal runterbringen. Wie kann ich denn losrennen und kann Frau Müller nebenan helfen, sich gegen ihren gewalttätigen Mann zu verteidigen, wenn zu Hause bei mir die Bude brennt, wenn zu Hause bei mir nichts zu essen am Tisch ist, wenn meine Kinder, keine Ahnung, eingeklemmt sind unterm Tisch? Wie kann ich dann rüberrennen zum Nachbarn und mich darum kümmern und mich dann auch noch feiern lassen in der Presse dafür, dass ich drüben den Nachbarn den Streit geschlichtet habe, anstatt dass ich zu Hause mal erstmal aufpasst. Das ist doch deine Pflicht als ein vom Volk gewählt. Da bist du dem Volk verpflichtet und letztlich muss man sagen, also das ist jetzt, hat bei uns keine Kultur, aber eigentlich wird es höchste Zeit, um denen auch zu zeigen, wo sie wirklich stehen und wie gewalttätig sie sich verhalten gegenüber der tatsächlichen Meinung des Volkes. Man müsste den Volksentscheid einführen. Und wenn du, ich schwöre dir, wenn du heute einen Volksentscheid machen würdest über Krieg, Gendern, Klima und das alles, da wird es den ganzen Krempel nicht mehr geben. Das wäre puff weg. Und Herr Goebbelsmann würde aus dem ZDF auch noch rausfliegen bei der Gelegenheit. Böhmermann, verwechsel diesen Namen immer wieder. Weil sein Auftritt ist so, erinnert mich so an diesen Schwarz-Weiß-Film, den wir damals in der Schule sehen mussten.
Der kriegt ja tatsächlich jetzt Gegenwind, weil das, was er da gemacht hat über die ganze Trans-Diskussion, wo ich auch immer denke, warum springt der da drauf? Dass sich alle sowieso schon die Köpfe streiten, warum einschlagen. Das ist auch seine Art Populismus, dieser linke Populismus.
Wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel, dass Herr Böhmermann auf Tournee geht, dann werden diese ganzen nicht arbeitenden, von irgendwelchen dubiosen Quellen bezahlten Straßenkleber, werden da vielleicht begeistert hingehen, irgendwelche sexuell unorientierten Menschen, irgendwelche, weiß nicht was, geistig Verwirrten und Minderbemittelten gehen dahin. Die haben aber gar nicht die Kohle für die guten Eintrittskarten. Und die Menschen, die tatsächlich gerne mal abends was Lustiges sehen wollen, aber auch vielleicht einen Satiriker, die werden dafür nicht bezahlen. Der kriegt einfach seine Kohle nicht. Das war's. Weder ist der mehrheitstauglich, noch ist er ein toller Satiriker. Der ist ein Krawallo. Was total okay ist für mich. Aber dieser Anspruch von wegen, ich bin wie Harald Schmidt und setze mich da als dünnes Männchen irgendwie hin und tröte große Sprüche, der geht nicht einher mit irgendeiner Berechtigung, sich in der Mehrheit zu fühlen oder sich relevant zu fühlen, politisch relevant.
Und es gibt eben keine Gegenseite. Es gibt außer Dieter Nuhr, vielleicht Lisa Eckert und so, aber die werden irgendwie, ja, die werden nicht so, nein, die werden auch so gehypt, aber nicht so laut. Das eine sind diese kreischenden jungen Leute.
Ja.
Und die Nuhr und Lisa Eckert-Fans sind halt, das sind halt, sag ich mal, Erwachsene und die sind halt nicht so hysterisch. Ja, der Böhmermann ist ja mehr so der Popstar und Dieter Nuhr ist eben der alte weiße Mann und alle, die ihm folgen, sind es auch. Und
wobei Dieter hat das ja auch probiert, ne? Dieter hat ja probiert, dem diesem Narrativ zu folgen. Also gerade als Corona anfing, war ja einer von denen, die auf der Bühne standen und auch getrötet haben von wegen hier Ausgrenzung und die sollen sich nicht so anstellen und hier Angst vor einem kleinen Pieks und so, hat er auch gemacht.
Ja, so.
Ist ja dann irgendwann abgerückt von.
Habe ich gar nicht mitgekriegt.
Ja, ja, war tatsächlich so und ist dann irgendwann ist er abgerückt und ich glaube, der Grund war eine eigene Lebenserfahrung in seinem Umfeld.
Ah ja.
Ja, so irgendwie.
Ich habe ja eine Liste liegen, wo deine Themen drauf sind, was du dir so überlegt hast. By the way, Fragen haben wir wieder nicht. Die machen wir beim nächsten Mal, lieber Zuhörer. Ja. Die Fragen habe ich ja auch hier liegen. Aber wir machen mal, weil das Thema, was du wirst gleich wissen, auf welches Thema ich anspiele. Ich war in der Schule neulich, in der Schule von meiner Tochter. Und es war Weihnachten, also Weihnachten, so Weihnachtsfeier. Erwachsene kommen zusammen mit den Schulkindern, alle treffen sich da. Meine Frau nickt gerade mit dem Kopf, dass ich das jetzt erzähle. Aber das muss raus, sonst ersticke ich. Wir saßen da alle zusammen, die Kinder und die Eltern. Dann kommt die Lehrerin und sagt, liebe Eltern, das letzte Mal, dass wir eine schöne Schulaufführung gemacht haben oder Klassenaufführung gemacht haben, das ist 4 Jahre her. Seitdem wird es immer schwieriger, die Kinder zu erreichen. Also wir haben ja jetzt die letzten Wochen, das stimmt, das Thema Märchen behandelt. Das stimmt, habe ich mit meiner Tochter auch zu Hause selber dran gearbeitet, Märchen gelesen und was ist der Inhalt, was ist echt, was ist nicht echt, was will uns dieses Märchen sagen, also so. So, jetzt hat diese Lehrerin sich überlegt, dass die Kinder ja ein Märchen vorlesen können mit verschiedenen Rollen, Rotkäppchen und der Wolf war das Märchen. Die Kinder sind alle so um die 11 Jahre alt, die sollten das jetzt vorlesen, so weil sie dieses Thema ja behandelt hatten. Dann sagt diese Lehrerin, leider habe ich von ihren Kindern keins gefunden, was vorlesen wollte. Also kein Kind wollte eine Rolle aus diesen Märchen vorlesen. Da habe ich schon gedacht, ja, und dann sagst du eben, die müssen das vorlesen. Dann bestimmt ja. Das doch einfach. Ja. Dazu bist du doch Lehrerin. So, dann sagt sie, es gibt zwei Kinder, die lesen die Einleitung der Geschichte vor. Und ich bin dann, pass auf, ich bin dann zur Schulpädagogin gegangen, also nicht ich, sondern die Lehrerin, ist dann zur Schulpädagogin gegangen und hat gesagt, es findet sich kein Kind, das vorlesen möchte, eine Rolle aus diesen Märchen. Da hat die Schulpädagogin gesagt, das ist doch gar kein Problem, dann lass doch die Eltern vorlesen. Das Ende dieser Geschichte ist, ich war auf dem Adventskaffee mit in der Schule, in der Klasse meiner Tochter. Zwei Kinder haben die Einleitung vorgelesen und die Eltern den Rest. Irgendein Vater hat die Mutter, Rotkäppchen, geh nicht so weit in den Wald. Und ich dachte, du bist hier im Irrenhaus gelandet. Und ich dachte, ja, da ist ja wieder der Satz, wer Bildungsmangel sät, wird die letzte Generation ernten.
Ja, genau so ist es. Genauso, original, genauso ist es. Und das Ding ist das, und das muss man auch sagen, das große Learning, und das war auch der Punkt auf meiner Liste, glaube ich, das größte Learning ist, dieses Thema, was früher über allem drüber stand, nämlich, dass grundsätzlich mal Leistung sich lohnt, dass Lernen sich lohnt, dass wenn man was tut, da was Gutes bei rauskommt, dass wenn man an sich arbeitet und sich verbessert, dass sich das lohnt, das gibt es heute nicht mehr. Da bist du wieder bei deinem Tischler. Das gibt es heute nicht mehr. Es ist nicht mehr so. Derjenige, der wirklich was tun will, der richtig was leisten will, und ich weiß das hier von meinem Sohn zum Beispiel, ne? Der hat das nicht leicht. Mhm. Leicht haben es die, die sich irgendwie so dem schlabbrigen Mainstream rumhängen, ach, muss ja gar nicht sein, verschreiben. Und die dann scheitern, komplett abschalten, also früher waren das so die 3 bis 5 Kiffer, die sich komplett ausgeklinkt hatten aus dem Schulwesen, die sind am Ende die, um die sich am meisten gekümmert wird. Der Schwächste, der zu inkludierende, integrierende, sonst was, der ist der neue Maßstab. Und deswegen ist es so, dass Leistung sich nicht lohnt. Und tatsächlich muss ich sagen, das wollte ich eigentlich erzählen, um ein bisschen anzugeben auch. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Ich hatte ja gedacht, ich müsste nach meinem Ende bei AIDA, ich müsste irgendwas mal machen, was ich noch nie gemacht habe, was ich schon immer machen wollte und was ich denke, was auch wichtig ist, handwerklich sozusagen, und habe ja mich mit dem Schießsport beschäftigt, weil das auch so eine Form ist von monothematischer Tätigkeit. Also da machst du wirklich nur eins. Da hast du dein Gerät in der Hand und siehst zu, dass du die Mitte triffst. Fertig. Und was anderes geht's nicht. Da hat keine Zeit für Stress, für nebenbei, für Handy, für Fotos, für hahaha und shishishi. Das gibt's alles nicht. Sondern es gibt du, die Waffe und das Ziel. Das war's. So. Und da haben wir vor 3 Monaten, haben wir brav gelernt, die ganzen Sommerferien über, haben dann Prüfungen gemacht. Allein die Erfahrung schon, ne? Lernen und eine Prüfung bestehen war schon geil. Das erste Mal so 40 Jahren. Und der nächste Schritt ist dann, dass es gibt so Wettbewerbe. Das heißt zum Beispiel PP1 ist Police Pistol 1. Das ist ein Wettbewerb, wo du in 3 Disziplinen schießen musst. Das machen die Polizisten, damit sie vernünftig mit der Waffe umgehen lernen. Nur eben nicht so häufig wie wir, weil die dürfen das nicht so oft. So, und dann musst du auf eine bestimmte Art von Zielscheibe schießen. Einmal aus 25 Metern, was mit einer Kurzwaffe sehr weit ist, musst du da 12 Schuss in 2 Minuten abgeben. Danach musst du 12 Schuss auf 15 Meter abgeben. Und zwar so, dass sich diese Zielscheibe so umdreht. Und dann ist sie 2 Sekunden sichtbar, da musst du schießen und dann ist sie wieder weg. Und zwischendurch noch einen Magazinwechsel machen und sowas, alles nach aufgestellten Regeln. Und dann letzte Disziplin auf 10 Meter Doubletten schießen, also bam, bam. Und das Ganze auch in 2 Sekunden. Also 2 Schuss in 2 Sekunden auf eine sich drehende Scheibe sozusagen. So. Wenn du immer in die Mitte triffst, hast du 300 Punkte. Du hast 30 Schuss und 10 Punkte, 10 ist die Mitte, also kriegst du 300 Punkte. So. Und da haben wir dann mitgemacht zum ersten Mal, abgesehen davon natürlich Aufregung, Prüfungssituation, da Menschen, die am Rand und hinter dir stehen und genau gucken, dass du alles richtig machst, dass du den sicheren Umgang hast und so weiter und so fort. Aber habe ich dann mit 247 Punkten abgeschlossen. Da war ich jetzt mal ein bisschen stolz drauf.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Meine Frau hat auch irgendwie 180 oder was gehabt, wobei die ein bisschen Pech hatte, weil 3 Patronen nicht funktioniert haben. Das passiert dann auch. Wenn man das mit dazu rechnet, hat sie super Ergebnis und eine Freundin von uns genau das Gleiche. Also wir haben alle zu dritt zum ersten Mal angetreten und alle abgeliefert irgendwie. Und das war ein tolles Gefühl. Also diese Leistung lohnt sich. Ist ein tolles Gefühl, wenn man dann belohnt wird durch gute Leistung. Und ich glaube, dass das unseren Kindern nicht mehr richtig beigebracht wird.
Ja, ich habe neulich Norbert Bolz, kennst du Norbert Bolz?
Ja.
Philosoph.
Ja.
Der hat neulich über Fußball gesprochen, 90 Minuten, war mir auch wieder ein bisschen zu lang, habe ich wieder morgens beim Aufstehen gehört. Aber er hat über Fußball gesprochen. Und was ich total faszinierend fand, war, dass er gesagt hat, im Spiel, egal welches Spiel, da gibt es eben Regeln, die sind ganz fest gesteckt. Und was im Spiel einfach wichtig ist, dass man diese Regeln zwar befolgen muss, aber dass man überhaupt nicht auf seine Mitmenschen achten muss. Man muss einfach gewinnen, nach den Regeln. Beim Fußball auch. Und das wird zunehmend schwieriger in einer Gesellschaft, in der man immer jemanden mitnehmen muss, in der man immer jemanden auffangen muss, in der man immer gemeinsam und womit ich natürlich diesen Gedanken, dass man Schwache mitnehmen soll, gar nicht kleinreden will, aber bis zur Selbstaufgabe ist es dann ja auch ein bisschen viel. Und so grenzt es jetzt, bei uns grenzt es ein bisschen daran. Das ist immer, ja.
Die Reihenfolge ist entscheidend, ne? Also, wir hatten das vorhin. Ich kann ja nicht, wenn es meiner Familie scheiße geht oder als Regierung, wenn es meinem Land scheiße geht, kann ich mich nicht feiern lassen dafür, dass ich in Namibia 300 Millionen spende. Zumal, wenn ich selber pleite bin und hier nicht mal die Heizung an ist. Das geht nicht. Das ist einfach unlogisch, falsch und Blödsinn. Und das, was man als neuen Wert eingeführt hat, dieses Thema Ideologie und dieses ganze Moralien-Geschwafel, das ist nicht existent. Das sind nicht existierende Werte. Auf der ganzen Welt, überall, selbst bei Tieren in den Herden, ja. Wenn sich die Herde richten würde nach dem schwächsten Glied, dann wäre die Herde ausgerottet nach kürzester Zeit. Ist doch logisch. Und das ist ein ganz normales Verhalten, dass man sich, also wir unterscheiden uns ja auch von den Tieren, weil wir in der Lage sind, sozusagen die Schwachen mitzunehmen. Ja, aber du kannst die Schwachen ja nur mitnehmen, wenn du selber in der Lage bist, jemanden mitzunehmen. Wenn ich selber kriegsverwundet bin und kann noch gehen und der andere ist kriegsverwundet und er kann nicht gehen, dann kann ich ihn mitnehmen. Wenn ich nicht mehr gehen kann, dann kann ich mir nicht den auch am Rücken legen. Das bringt nichts. Für ihn nicht und für mich nicht. Und das ist das, was passiert. Wir deindustrialisieren, wir schrauben die gesamten Leistungslevel nach unten. Jeder Vollhonk macht heute Abitur, wenn du siehst, was da passiert. Alle müssen studieren, alle müssen Abitur machen. Das ist Blödsinn. Das ist der falsche Weg. Weltweit. Und die, muss man ehrlich sagen, allen Länder, die bis jetzt neidisch auf uns waren, weil wir wirklich eine insgesamt erfolgreiche Nation waren, was Entwicklung betrifft, was Innovation betrifft, was technische Entwicklung betrifft und so weiter und so fort, die lachen sich tot. Die neueste Umfrage, neueste Analyse aus England, was sind die unzuverlässigsten Autos? Die Deutschen. Stell mal vor, was das für ein absoluter, eine Wahnsinnsnachricht ist. Die unzuverlässigsten Autos sind die Deutschen. In Amerika, auf dem vorletzten Platz der Autos steht der Mercedes als unzuverlässigstes Fahrzeug, als zweitunzuverlässigstes Fahrzeug. Mercedes. Und das geht so weiter. Dieses Land schafft sich komplett selber ab. Und es muss auch, wir müssen scheitern. Wir müssen komplett untergehen. Wir müssen uns den Arsch abfrieren. Wir müssen Menschenleben verlieren und zwar in großer Menge. Dass dann Folgendes passiert, dass es richtig knallt, so wie es damals schon mal war, dass es richtig knallt, dass richtig elend ist und dass wir diese grüne Mischpoke für die nächsten 100 Jahre los sind und dass die Kinder im Jahre 2050 in der Schule lernen, Aufarbeitung die schlimmste Zeit war, als die regiert haben.
Da sind wir wieder bei dem Buch von Markus Wahlenfeld, was ja so meine Bibel ist. Markus Wahlenfeld, mal eben kurz die Welt retten. Der beschreibt das ja. Der beschreibt ja, dass viele Menschen, die unter so einer Regierung leben wie wir jetzt, dass die immer denken, naja, das geht irgendwann vorbei. Und er sagt, das ist aber nicht so, weil solche Systeme implodieren immer. Also es wird quasi alles kaputt gehen und dann fängt man wieder von vorne an. Das ist ja auch der Eindruck, den ich habe. Ich mache mir übrigens Sorgen. Mir ist vorhin eingefallen, als ich die Werte gehört habe von dir und von deiner Frau, da fiel mir der Film ein von Brad Pitt und Angelina Jolie. Nee.
Ja.
Das kann nicht, dass ihr euch mal in die Haare kriegt. Ihr habt beide Waffen versteckt im Haus. Wie heißt denn dieser Film da?
Mr. und Mrs. Smith, ne?
Genau. Ja, genau, sagt meine Frau auch gerade.
Aber das wird nicht passieren, und zwar deswegen, ich glaube, wir haben die Waffen ja nicht zu Hause. Wir haben die Waffen ja bei uns im Schießclub. Und erst im nächsten Jahr, Ende nächsten Jahres, dürfen wir zwei Waffen mit nach Hause nehmen. Nämlich, macht vor allen Dingen deswegen Sinn, weil du musst die auch sauber machen. Und jetzt ist es immer so, dass man schießen muss und muss dann vor Ort die sauber machen sozusagen. So darfst du es dann auch zu Hause. Und tatsächlich, wenn dann natürlich irgendein böser Mensch hier reinkommt, die Wahrscheinlichkeit wird ja auch größer mit der Zeit, dann darfst du sie nach vorheriger Ankündigung zusammensetzen und darfst in Richtung halten. Aber das ist ja gar nicht der Grund, warum wir das gemacht haben, ist gar nicht das. Also ich glaube gar nicht, dass wir haben 400. Ich muss mich nicht verteidigen, großartig. Aber ich glaube einfach, dass in der heutigen Zeit, das ist, also sage ich schon seit 10 Jahren, ich glaube, dass es wichtig ist, dass man weiß, mit sowas umzugehen. Und zwar nur deswegen, weil draußen so viele Spinner rumrennen, die welche haben und nicht wissen, wie man damit umgeht. Und ich glaube, wenn du eines Tages mal irgendwo bedroht wirst, dann willst du mit einem Blick wissen, was hat er in der Hand, was kann er damit machen, wie nehme ich ihm das Teil ab und wie benutze ich es danach? Stell dir mal vor, du hast einen, der dich bedroht mit einer Waffe, du nimmst ihm die Waffe mit und weißt nicht, was du damit tun sollst. So, da habe ich immer gedacht, es wäre schön, dieses Handwerk einfach zu kennen. Ich war nicht bei der Bundeswehr, ich muss das nachholen, deswegen.
Aber nachdem du jetzt ja, nachdem wir der Podcast, unser Podcast ja nun schon denunziert wurde und wir als rechtsradikal, transfeindlich und was weiß ich alles hingestellt wurden beim Hamburger Abendblatt und der Mopo und der Bargteheider Schule und dem Bürgermeister, musst du natürlich damit rechnen, wenn du diese Waffe jetzt zu Hause hast, dass die Elitetruppe von Frau Faeser reinkommt und die bei dir findet und dann bist du Reichsbürger. Und wenn Frau Faeser dann doch wieder erwarten, ihr Vorhaben umsetzt, dann musst du nämlich beweisen, dass du es nicht bist. Und da komm du mal erstmal wieder raus.
Ja, da habe ich, glaube ich, eine ganz gute Nachricht, eine richtig gute Nachricht. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich Reichsbürger bin, das kriegen sie nicht zusammen, weil dazu musst du ja einiges an Bildung und Alter anscheinend haben, habe ich beides nicht. So, ich bin einfach zu doof dafür, sowas zu machen. Ich weiß auch gar nicht, was die, also ich habe mich mit denen auch nicht beschäftigt. Das könnte ich auch belegen. Das kann man ja sehen, dass ich das nicht gemacht habe bis jetzt, mich damit nicht beschäftigt habe. Aber was richtig spannend ist an der Geschichte ist, dass Frau Faeser, wenn sie ein bisschen recherchiert, feststellen wird, dass ich, gut, der Mann ist auch in Ungnade gefallen, aber ich bin ja ehemaliges SPD-Mitglied. Also der Herr Schröder hat mal mein Kind im Arm gehalten, gibt's Fotos von und so. Also ich meine, und ich ernst, ich war richtig SPD-Mitglied und war absolut, ich glaube, auf der Seite der politischen Vernunft. Ich war auch mal CDU-Mitglied, ich war auch mal FDP-Mitglied. Ich habe das alles mal probiert zu seiner Zeit. Aber ich bin weit davon entfernt, in irgendeine extremistische Richtung zu gehen. Das ist das Gute. Ich bin ein bisschen guter Hoffnung, ehrlich gesagt. Und ja, aber man weiß nicht, wie es weitergeht.
Bei mir ploppt ja immer sofort ein Witz auf. Ich habe schon die ganze Zeit, also in schweren Themen hilft ja immer Humor. Nun habe ich ja den alten 80er-Jahre-Humor. Ich kann das, also das bei der Tischler-Geschichte, die du gesagt hast, fällt mir der alte Witz ein, der uralte Witz aus den 80er-Jahren, dass ein blinder Mann sich bei einer Tischlerei vorstellt und sagt, er möchte Tischler werden. Und dann sagt der Tischler, du kannst die Holzsorten noch gar nicht unterscheiden. Du bist doch blind. Und dann sagt er, ich kann die riechen. Und dann sagt der Tischler, gut, das probieren wir. Und holt ein Eichenbrett aus dem Keller und legt das auf den Tisch und der Blinde schnüffelt sich da dran lang und sagt, das ist Eiche. Dann holt er Kieferlatte raus, legt das dahin und sagt, der Blinde schnüffelt darüber und sagt, das ist Kiefer. Und dann sagt der Tischler, so, den verarsche ich jetzt. Holt seine Alte aus der Küche, zieht die nackt aus, die war gerade am Kochen, legt die auf die Hobelbank und sagt, so, was ist denn das für ein Holz? Und der schnüffelt sich wie ein Wolf von unten nach oben, von oben nach unten, von unten nach oben und sagt, ich weiß, was es ist. Es ist die alte Kombüsentür von einem abgeranzten Fischgutter.
Ja, aber besser kann man diesen Podcast nicht enden.
Ja, finde ich auch.
Ich hätte sonst noch einen kleinen Essenstipp angesichts meines Restaurantvortrags. Tartar, eine klitzekleine Menge Tartar, mit Kapern natürlich, selbstverständlich, kostet ja auch 38 Euro. Deswegen hat meine Frau hat gestern Tartar selber gemacht für 3 Personen. Wir haben 108 Euro gespart, das finde ich gut. 36 Euro, so ist es richtig. Und dann haben wir 108 Euro gespart, ohne Getränke natürlich. und das war sehr, 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 sehr lecker. Selbstgemachtes, herrliches, durchgezogenes Tartar mit vielen Kapern.
Ach, das ist sehr schön. Und da gucke ich
Röstbrot.
Auch mal an, die sitzt mir nämlich gegenüber. Das wird hier auch mal gemacht.
Mit Röstbrot, weißt du, mit so einem richtig schönen Röstbrot dazu.
Ja. Ah. Immer wenn ich auf dem Schiff, werden wir ja ab und zu mal eingeladen, da ins Steakhouse, da gibt es ja auch tolles Tartar. Und immer wenn der Kellner da kommt, lachen immer alle schon, weil ich immer sage, wenn er sagt, was möchten Sie denn, dann mache ich ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Das ist doch die Walküre oder was? Mein Essenstipp ist, habe ich selber gekocht gerade, Sauerbraten. Und natürlich wird der Sauerbraten noch verfeinert, aber wie ich das mache, das schreibe ich in das Rezept unten drunter.
So, und dann habe ich noch einen Buchtipp. Ich bin ja gefühlt Gründungsmitglied von Depeche Mode und großer Depeche Mode-Fan. Und es gibt ein Buch, das heißt Halo und erzählt die Geschichte der Entstehung des Albums Violator. Das ist für jeden Depeche Mode-Fan eine absolute Pflicht.
Sehr schön.
Ja.
Sehr schön. Ich habe keinen Buchtipp.
Gut. Nächstes Mal wieder. Nächstes Mal machen wir, wir kündigen das jetzt schon mal an. Nächstes Mal machen wir diese ganzen Fragen. Ich habe nämlich auch tatsächlich schöne Fragen, aber das hat ja schon dein Einstiegsvortrag hat ja schon gesagt, in welche Richtung das heute geht.
Aber es hat Spaß gemacht.
Ich sag Gruß
und bis nächste Woche.
Frohen Tag, bis nächste Woche. Tschüss.